Wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Anne Seifert. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin hier an der Goethe-Uni im Fachbereich 4, Fachbereich für Erziehungswissenschaften und da im Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft. Und wir haben vor einiger Zeit die Überlegung gehabt, bei uns am Institut einen Schwerpunkt zu errichten, Fluchtmigration, rund um die Professoren Isabel Diem und Barbara Fiebertheuser. Und in diesem Zusammenhang kam auch die Idee auf, Service Learning Veranstaltungen zu planen. Es ist dann so gekommen, dass aktuell zwei Service Learning Projekte laufen, sozusagen, die den Startschuss gegeben haben für diesen neuen Schwerpunkt, der im Institut entstehen soll. Und ich möchte Ihnen heute eins dieser Projekte ein bisschen detaillierter vorstellen. Ich habe überlegt, gebe ich lieber den großen Überblick oder steige ich lieber ein bisschen mehr in die Tiefe. Ich habe mich für die Tiefe entschieden und möchte Ihnen das Vorhaben, was wir dieses Wintersemester gestartet haben, oder das Seminarveranstaltung, Bildungsteilhabe für junge Menschen mit Fluchterfahrung etwas detaillierter vorstellen. Nur damit Sie es gehört haben, was noch läuft. Das hier ist verankert in der Lehrerbildung. Das andere Seminar ist verankert in der Methodenausbildung für Erziehungswissenschaftlerinnen. Da geht es in einem Satz nur darum, dass Studierende der Erziehungswissenschaften sich engagieren in Erstaufnahmeeinrichtungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und im Seminar, also durch ihr Engagement, ein Instrumentarium entwickeln zur Befragung dieser Jugendlichen, um mit den Interviews zu führen, Gespräche zu führen und sollen dabei herausfinden, was steckt eigentlich in denen für Ressourcen, aber nicht so sehr formalisiert im Hinblick auf Kompetenzen. Ich sage das jetzt gerade, weil ich sie auch, weil wir eben uns gerade unterhalten haben, sondern im Hinblick auf Erfahrungen, die sie mitbringen, Ressourcen, Dinge, die ihnen wichtig sind und dass sie sich selber sozusagen äußern können, was möchten wir denn hier in Deutschland einbringen von dem, was wir als Personen und Persönlichkeiten mitbringen. Das ist so das eine Seminar zur qualitativen Sozialforschung. Und das andere, da geht es darum, dass sich Studierende des Lehramts in ganz unterschiedlicher Form mit unterschiedlichen Partnern, die ich gleich noch vorstellen werde, engagieren. Und zwar rund um das Thema Bildungsteilhabe für junge Menschen mit Fluchterfahrung. Und im Seminar, in den Seminaren, die begleitend dazu stattfinden, setzen sie sich mit Fragen nach dem Umgang mit Diversität und Differenz auseinander und auch nach Prozessen der Schulentwicklung, was im folgenden Semester eine Rolle spielen wird. Ich habe mir überlegt, Fokus der Tagung ist ja die Frage nach Partnerschaften. Ich würde Ihnen gerne aber einen kurzen Einblick geben in die Struktur dieser Veranstaltung und des Seminars, damit Sie sozusagen den Hintergrund haben, vor dem die Partnerschaften stattfinden und dann anhand von Beispielen, anhand der Projekte, die bis jetzt schon entwickelt wurden, aufzeigen, was aus meiner oder aus unserer Sicht bei den Partnerschaften, in den Partnerschaften drinsteckt und was auch wir in unserem Anfang jetzt schon für Herausforderungen begegnet sind. Also zum Seminarkonzept erstmal. Es ist so konzipiert, dass es zweisemestrig angelegt ist. Im ersten Semester geht es tatsächlich darum, dass die Studierenden erstmal einen Bedarf erheben. Das heißt, wir haben ein Partnernetzwerk aufgebaut, das ich Ihnen gleich noch vorstelle. Und die Studierenden haben sich für eine Partnerinstitution entschieden, gehen dorthin und machen erstmal eine Bedarfserhebung. Das heißt, sie fragen nach, was läuft denn in dieser Institution schon zum Thema Bildungsteilhabe für junge Menschen mit Fluchterfahrung? Was machen die schon? Und was könnte ein Beitrag sein, den Studierende der Goethe-Universität leisten können, der wirklich vor Ort gebraucht wird? Das ist also eine sehr offene Herangehensweise, sehr offene und prozessorientierte Herangehensweise. Was machen die Studierenden? Die machen eine teilnehmende Beobachtung und Interviews, werden dafür auch im Seminar geschult und sollen ebenso empirisch gestützte und theoretisch fundierte Projektideen entwickeln, die dann im Folgesemester, im Sommersemester umgesetzt werden. Angedockt ist das Ganze in der regulären Studienordnung. Es steht also Lehramtsstudierenden aller Lehrämter offen. Wir haben auch im Seminar alle Lehrämter vertreten, was ganz spannend ist, auch in den Kleingruppen mischt sich das. Finde ich höchst spannend, was die Diskussionen untereinander angeht. Und im Wintersemester ist es angebunden an das Modul Erziehen in der Studienordnung mit den Inhalten, die ich hier aufgeführt habe. Sie sehen, das ist eine sehr breite Palette an Inhalten. Das betrifft auch mehrere Studienbereiche, die davon betroffen sind. Das hat in erster Linie inhaltliche Gründe, aber auch organisatorisch-strukturelle Gründe, denn wir haben uns gefragt, wie kriegen wir es eigentlich hin, in dem durchstrukturierten und durchgetakteten Studienalltag ein zweisemestriges Seminar anzubieten. Und das ging nur, indem wir eine bestimmte thematische Offenheit auch haben und eine Wahlmöglichkeit für die Studierenden, dass die das, was sie dort machen, sich auch als Studienleistung verbuchen lassen können. Das war so die logistische Frage dahinter. Und inhaltlich haben wir gesagt, wenn wir so einen offenen Ansatz wählen, dass sie eben selber Projekte entwickeln, dann können wir nicht hingehen und einen Seminarplan machen und eine Pflichtlektüre, die bis zu jeder Sitzung gelesen werden muss, sondern dann müssen wir auch die inhaltlichen und theoretischen Bezüge, die sich im Prozess ergeben, so weit aus in einem gewissen Rahmen, aber trotzdem offen lassen, dass die Studierenden selber gucken können. Sie gehen ins Feld, sie gehen zu den Einrichtungen, sie treffen dort auf Fragen und Dinge, die sie nicht verstehen und sollen dann selber überlegen, was brauchen wir denn für Theorien oder vielleicht auch für Studien, empirische Erkenntnisse noch, um das, was wir dort vorgefunden haben, besser zu verstehen, einordnen zu können und um unsere Projekte dann entsprechend zu planen und befinden zu können. Das heißt, wir haben eine umfangreiche... kommentierte Literaturliste, die wir den Studierenden zur Verfügung stellen. Und wir haben wirklich die Aufgabe, abgesehen von ein paar Pflichttexten, die wir für alle reingeben, sich selber auszuwählen, welche, wo wollen sie ihre theoretischen Vertiefungen setzen. Das nur so, als, um eine Idee von dem Ablauf zu bekommen. Wir haben also um den Wechsel auch von Engagement und Reflexionssitzungen. Wir sind gestartet mit 2 Blocktagen, um einfach einen thematischen Einstieg zu finden und um auch das Engagement organisatorisch vorzubereiten. Dann gab es die erste Engagement- oder Feldphase, die geprägt war durch eine teilnehmende Beobachtung. Diese Beobachtungen sollten im Feldtagebuch, Sie sehen schon, es ist ein sehr forschungsorientierter Ansatz, in einem Feldtagebuch notiert werden von den Studierenden und die Auswertung davon hat zum Teil als Arbeitsauftrag sozusagen zu Hause stattgefunden und dann auch als Reflexionssitzung im Seminar. Die Gruppen haben sich so aufgeteilt, dass Teile der Gruppen den Fokus hatten auf Theorie, also zu Theorieexperten wurden, bestimmte Texte gelesen. Sie haben den Auftrag dafür die Texte bekommen von den Studierenden, die im Feld waren. Dazu brauchen wir noch Informationen, recherchiert hierzu. Und das wurde dann im Seminar sozusagen zusammengebracht und in Form des klassischen Reflexionskreislaufes eigentlich ja, reflektiert und diskutiert. Die zweite Feldphase oder Engagementphase besteht darin, die läuft jetzt gerade aktuell, Interviews durchzuführen. Das heißt, da geht es darum, nochmal zu konkretisieren, die ersten Ideen, die entstanden sind und die Beobachtung über Interviews nochmal herauszufinden, ist das wirklich das, was wir uns überlegt haben oder geht es doch in andere Richtung. Und die Studierenden haben selbst die Aufgabe, diese Daten, die sie da erheben, die führen auch ein Lernportfolio übrigens über die gesamte Zeit, ein Stück weit auszuwerten und im Seminar werden wir dann die Datenauswertung wieder zusammentragen und die Konkretisierung der Projektideen gemeinsam besprechen. Und diese werden dann in der dritten Engagement- oder Feldphase zur Diskussion gestellt. Bei den Engagementpartnern, das wird dann wieder zusammengefasst, dann gibt es eine Projektpräsentation in Form von Postern, werden die das wahrscheinlich machen, manche schreiben auch ihre Modulabschlussprüfung und werden das so verschriftlichen. Und das ist dann quasi die Grundlage dessen, was im Sommersemester startet an Umsetzung des Engagements. Wer sind jetzt die Partner? Das soll ja dann das eigentliche Thema auch noch sein. Es sind 3 Schulen dabei. In einer Schule laufen 2 Projekte. Es gibt einen städtischen Partner, das Aufnahmeberatungszentrum. Das ist so eine Art Mittlerstelle zwischen Familien, die neu nach Frankfurt kommen, die Kinder haben, die kaum Deutsch sprechen, und den Schulen, wo diese Kinder dann hinkommen. Es ist eine Flüchtlingsinitiative dabei, der Verein Windrose, der vielfältige Projekte in der Flüchtlingszusammenarbeit durchführt. Und unterstützt wird dieses ganze Vorhaben, das habe ich auch als externer Partner einfach nochmal mit aufgeführt, von der Freudenberg-Stiftung, die eine Stelle finanziert, einer wissenschaftlichen Hilfskraft, die ganz viel Koordinationsarbeit leistet, Katharina Frank, die hier auch sitzt und auch inhaltlich mitdenkt. Also ich muss sagen, ohne das wäre das auch gar nicht möglich, ohne so eine personelle Unterstützung. Und wir kooperieren mit dem Netzwerk Lernen durch Engagement, das wurde heute Vormittag schon erwähnt, das ist ja das Pendant zum universitären Netzwerk Bildung durch Verantwortung auf Schulebene. Zum Beispiel, indem eine vom Netzwerk Lern durch Engagement zertifizierte Schulbegleiterin für Service Learning uns geholfen hat, die Kontakte zu den Schulen aufzubauen. Das ist so eine Schnittstelle und es gibt auch noch andere. Und ich habe zum Schluss auch noch aufgeführt, was wirklich auch gerade für diese Andockung in der regulären Studienordnung und in den Modulen für uns wichtig war, diese 2-semestrige Anlage mit Unterstützung durch die Arbeitsstelle hier, Service Learning an der Goethe-Universität. Wie Wie fand der Aufbau dieser Partnerschaften statt? Im Januar habe ich erstmals Kontakt aufgenommen und rumtelefoniert und geguckt, so eruiert, wer könnte Interesse an so etwas haben. Wurde dabei, wie gesagt, unterstützt durch eine stellvertretende Schulleiterin, die eben auch Schulbegleiterin ist. Und es hat sich so langsam auskristallisiert, wer die Partner werden würden. Und wir haben uns dann entschlossen, im September einen Auftakt-Workshop stattfinden zu lassen mit allen, Beteiligten, was uns ganz wichtig war, weil uns schon klar war, wenn wir sowas auf die Beine stellen, gerade so einen offenen Zugang, dann ist es wichtig, ein Vertrauensverhältnis zu haben mit den Partnern, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, in der man auch Probleme offen ansprechen kann. Und bei diesem Workshop sollte es eigentlich in erster Linie darum gehen, Erwartungen abzugleichen, also Erwartungen unsererseits, um eine Vorstellung davon, was verstehen wir eigentlich unter Service Learning, und aber auch Erwartungen der Kooperationspartner. Wir haben dann die Frage gestellt, was sollte aus Ihrer Sicht auf jeden Fall passieren in diesem Vorhaben und was sollte auf keinen Fall passieren? Und ich habe hier noch multiperspektivisch dahinter gestellt, weil das schon ein erstes Beispiel ist, wie befruchtend so eine Zusammenarbeit sein kann. Ein Lehrer der einer Schule, der EGS Nordend, hat dann gesagt, soll ich diesen Workshop eigentlich auch Schüler mitbringen, weil deren Perspektive wäre vielleicht auch interessant einzubringen im Hinblick auf Erwartungen an solche Projekte. Da habe ich gesagt, natürlich, super Idee. Ich habe gleich die anderen Schulen angerufen, die haben auch Schülerinnen und Schüler mitgebracht. Wir haben dann von unserer Seite noch Studierende mit einbezogen. Und so haben wir wirklich eine große Gruppe an Beteiligten und haben versucht, eben von möglichst vielen Perspektiven die Erwartungen mit einzufangen. Und das war sehr aufschlussreich, muss ich sagen. Das kann ich wirklich empfehlen, für so einen Start von so einem Projekt, so einen Workshop durchzuführen. Ein weiteres Anliegen von uns war, feste Ansprechpartner festzulegen da schon für die Zusammenarbeit. Und was dann entstanden ist daraus, sozusagen die Workshop-Ergebnisse, haben wir zusammengefasst und den Partnern zurückgespiegelt, mit der Bitte auch nochmal Ideen zu ergänzen. Und diese Zusammenfassung, so eine Art informelle Vereinbarung geworden, haben wir genutzt, um sogenannte Partnerprofile zu erstellen, die wir den Studierenden dann vorgestellt haben, weil wir uns auch die Frage gestellt haben, wie kriegen wir es eigentlich hin, bei so einem bunten Portfolio, also die Interessen auch der Studierenden zu berücksichtigen, dass die wählen können, was wollen wir eigentlich machen, weil doch die Institutionen, Schulen dabei sind, Flüchtlingsinitiativen dabei, städtische Einrichtungen, ganz unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt haben in diesem Workshop, was sie sich vorstellen könnten. Und das ist eigentlich ganz gut gelungen, dass wir die Partner kurz vorgestellt haben und dann so eine Art Matching gemacht haben im Seminar am zweiten Lauftag, Studierenden auch nach Interesse auswählen konnten, wo wollen sie sich engagieren. Das so zur Anleierung der Partnerschaften. Und jetzt würde ich gerne noch ein paar Projektideen vorstellen, die inzwischen schon entstanden sind und anhand dieser Ideen aufzeigen, was aus meiner Sicht die Partnerschaft ausmacht oder was auch Schwierigkeiten und Hürden waren in einem oder anderen Fall. Also eine Projektidee, die entstanden ist mit der Ernst-Reuter-Schule oder eine Idee, an der die Studierenden gerade arbeiten, ist aus dem Wunsch heraus geboren, dass die Lehrerin der Integrationsklasse, das sind hier in Hessen diese Klassen, wo eben Seiteneinsteiger mit diesen Deutschkenntnissen, bei Ihnen ist das eben ein bisschen anders, aber ich glaube, es kommt auch dazu, ein Jahr lang erstmal in die Schule gehen, dass die gesagt hat, wir brauchen irgendwas, um den Übergang von dieser Integrationsklasse in die Regelklasse zu optimieren. Und wir wollen, dass Studierende uns dabei helfen. Und die sind jetzt gerade dabei herauszufinden, was können wir als Studierende tun, um da einen besseren Übergang vielleicht hinzukriegen, ein Konzept zu entwickeln, denkt gerade über ein Partnerschaftsmodell mit Schülerinnen, zwischen Schülerinnen der Regel- und Integrationsklassen nach. Das ist so eine Idee. Was bei dieser Schule, ich habe hier nochmal aufgeführt, das kann ich jetzt nicht mehr ausführen, aber was die Studierendengruppe selber sich für theoretische Bezüge bisher erarbeitet hat, die haben alle so ein Profil, so ein Mindmap schon mal erstellt zu theoretischen Bezügen, da habe ich das her, deswegen wissen wir auch, was die so gelesen haben. Exemplarisch, wofür steht diese Schule? Diese Schule hat ganz deutlich geäußert, dass sie auf keinen Fall sich sehen wollen als eine Art Forschungsfeld für die Universität. Und ich habe dann darüber nachgedacht, warum die überhaupt auf diese Idee kamen und habe dann über meine eigene Sprache nachgedacht. Deswegen habe ich auch eben beim Vorstellen so ein bisschen geschmunzelt. Wir haben ja schon so unseren Unisprech, sage ich jetzt mal, das Vokabular, was wir benutzen. Also allein, dass wir von Feldphasen gesprochen haben, von teilnehmender Beobachtung, von Interviews, war etwas, was die kritisch gesehen haben. Und die Idee, dass ja dadurch Projekte entstehen, die umgesetzt werden an den Schulen, das ist also, dass diese Waage durchaus eingehalten werden sollte und dass sie auch was davon haben, ist dann einfach durch diese Art, glaube ich, durch diese Begriffe so ein bisschen in den Hintergrund gerückt und hat zu einer Verunsicherung geführt. Also wenn ich das nächste Mal solche Partnerschaften aufbaue, werde ich darauf achten, einfach nur andere, also auf meine eigene Sprache und wie kommt die sozusagen bei den Partnern an. Das zweite Projekt, die gerade in der Entstehung ist, ist an der IGS Stierstadt. Da hat der Lehrer gesagt, wir haben vor unserer Nase eine Unterkunft für Flüchtlinge und die ist getrennt mit einem Zaun von der Schule und es findet so eine Art Zoo-Effekt statt. Also bei uns sind die Schüler auf dem Schulhof und sie sehen diese Menschen gegenüber und ich will irgendwas machen, dass da eine Brücke hergestellt wird. Was können wir machen? Und das ist für mich ein Beispiel dafür, wie fruchtbar so eine Kooperation für die Studierenden sein kann, im Sinne des zirkulären Prozesses des Erkenntnisgewinns. Diese Gruppe hat nämlich gelesen einen Text, wir und die anderen Bilder von Fremden im Schulbuch, ein bisschen älterer Text, wo es aber darum geht, um Konstruktion von Fremdheit, um Zuschreibung, so ganz allgemein gesagt. Und die Idee, die von dem Lehrer, also eine Idee, die geäußert wurde bei dem ersten Feldbesuch, war, wir könnten noch so eine Art Erzählcafé etablieren, wo ein Flüchtling eingeladen wird und wo wir Eltern und Schülerinnen dazu einladen und dann kommen wir irgendwie ins Gespräch und so. Und im Seminar haben dann die Studierenden gesagt, also vor dem Hintergrund dieses Textes, vielleicht ist das nicht so eine sonderlich gute Idee, einen Flüchtling auf den Stuhl zu setzen und sozusagen dessen Geschichte zu befragen. Und wir haben das auch schon, glaube ich, zurückgespiegelt in die Schule. Wir haben dann gesprochen darüber im Seminar. Wir haben jetzt die Idee, ein Service-Learning-Unterrichtsprojekt zu machen mit Schülerinnen zum Thema Flucht und Migration, wo sie mit dieser Flüchtlingsunterkunft kooperieren. Also sie werden sozusagen selber Multiplikatoren für Service-Learning und bekommen die Chance, diese Lehr-Lernform als angehende Lernstudierende selber einmal auszuprobieren. Jetzt eine auch ganz spannende Partnerschaft mit dem Aufnahmeberatungszentrum. Da ist nämlich die Projektidee noch ganz offen und da sind wir vor die Herausforderung gestellt worden, dass die Vorstellungen, die der Partner hatte, trotz dieses Workshops und des Erwartungsabgleiches, nicht zu dem gepasst haben, was sich die Studierenden vorgestellt haben. Der Wunsch war nämlich, dass die Studierenden möglichst im Alltagsgeschäft entlasten. Also Telefonanrufe annehmen, Protokolle schreiben etc., weil dann einfach die Institution sehr überlastet ist. Und es war ganz schwer rüberzubringen, dass wir diesen offenen Ansatz haben, wo erstmal geguckt wird, was könnten denn sonst noch Projekt- und Engagementbereiche sein. Und die Studierenden waren sehr frustriert und hätten schon fast die haben gesagt, sollen wir uns nicht einen anderen Kooperationspartner suchen. Und ich bin dann einmal mitgegangen, das war dann so ein Fall, wo es wirklich wichtig war, dass ich auch nochmal präsent war, zu so einem Aufnahmegespräch von einem jungen Jugendlichen beim Aufnahmeberatungszentrum. Und wir haben gemeinsam mit dem Leiter nochmal überlegt, wie könnten wir vorgehen, um ja vielleicht doch noch zu kooperieren. Und es ist jetzt aktuell der Stand, dass die Studierenden die Möglichkeit bekommen vom ABZ, sie haben schon an Aufnahmegesprächen teilgenommen, einen jungen Menschen zu begleiten bei der Erstaufnahme in der Schule und mit den Lehrerinnen der Intensivklassen ins Gespräch zu kommen, um die verschiedenen Perspektiven, die alle in dieser Institution sozusagen eine Rolle spielen, kennenzulernen und dann nochmal zu überlegen, was können wir beitragen. Und aktuell ist so die Idee, dass sie vielleicht die Eltern adressieren können, die Eltern von diesen jungen Menschen und mit denen was machen, eine Art Bildungslaufbahnberatung oder Schulberatung. Aber das ist noch offen. Also eine Herausforderung bei dieser offenen Herangehensweise für alle Seiten, wollte ich damit deutlich machen. Und das letzte Beispiel steht auch für, finde ich, eine spannende Frage, was Kooperationen angeht. Das ist jetzt gerade, läuft an der IGS Nordend, also an einer Schule, die schon sehr lange in Frankfurt gemeinsamen Unterricht praktiziert und mit Inklusion viel Erfahrung hat. Und diese Schule hat gesagt, wir wollen ein Angebot machen für Menschen mit Flucht, für Jugendliche mit Fluchterfahrung. Aber wir wollen jetzt erstmal keine Intensivklasse einrichten, sondern wir wollen die gleich inklusiv beschulen. Aber wir wissen auch nicht so genau, wie das läuft, was gibt es da für rechtliche Rahmenbedingungen, wie könnte das sein. Und wir wollen es auch theoretisch begründen und gut fundiert machen. Wir wollen die Hilfe der Studierenden, die da besser recherchieren können, die Zeit haben, das auch nochmal zu unterfüttern mit aktuellen Gedanken aus der Inklusionsdebatte und so weiter. Und da ist auch eine hochmotivierte Gruppe, die da schon wahnsinnig viel jetzt auch zugelesen hat und wirklich engagiert dabei ist, die Schule diesbezüglich zu unterstützen. Die Herausforderung, die dabei, glaube ich, besteht, ist den Erwartungen auch gerecht zu werden. Das ist natürlich ein ganz schön hoher Anspruch, den so eine Schule, die selber 20 Jahre Erfahrung mit Inklusion hat, an so eine Studierendengruppe stellt. Und ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt, was diese Beratungstätigkeit angeht. Aber es läuft sich gut an. Mehr kann ich dann vielleicht bei den nächsten Tagen sagen. Zusammenfassend aus meiner Sicht, jedem Anfang wird ein Zauberinnen, das Tagungsmotto. Also was ich finde, was durch die Partnerschaften, also durch das Service Learning eigentlich wirklich bis jetzt gut angelaufen ist, ist dieses, ja, das, den, der Anspruch des forschenden Lernens und dieser zirkuläre Prozess des Erkenntnisgewinns, also diese Reflexion in den Seminaren und das, was die mitbringen, unter einen Hut zu bekommen. Und was wir ja eigentlich wollen, gerade bei Lernstudierenden, ist diese reflexive Haltung auszubilden, insbesondere im Hinblick auf den Umgang mit Menschen anderer Herkunftsländer. Wir haben das Thema Fremdheit übrigens so als Leitthema in dem Seminar. Und da sehen wir schon in den Präsentationen, die halten und in den Reflexionen, die führen auch ein Lernportfolio, wie gesagt, dass da ganz tolle Prozesse einfach stattfinden, reflexive Prozesse. Also das ist wo ich den Zauber im Moment noch sehr sehe. Wo ich auch den Zauber drin sehe, aber es gleichzeitig eine Herausforderung ist, ist diese Offenheit auszuhalten, diesen offenen Ansatz, den wir fahren, für uns, für die Studierenden und für die Kooperationspartner. Und gleichzeitig ist es was ich extrem wichtig finde, für Studierende heutzutage, für alle Menschen, wir sind einfach alle sehr darauf gepolt, ergebnisorientiert Leistung zu erbringen und auf ein gewisses Ziel hinzuarbeiten und ganz genau gesagt zu bekommen, was zu tun ist und Dinge abzuarbeiten. Und das auszuhalten, ist am Anfang noch nicht klar ist, was sich im Prozess ergibt, also diese Prozessoffenheit. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt in dieser Veranstaltung, der für mich eine Herausforderung und einen Zauber beinhaltet. Und als letzten Punkt, da meinte ich eigentlich damit, ja, das ist schon auch ein Zauber, ist ein Beitrag oder ein, es ist mir einfach mehr unter uns an, allen merken wir in der Veranstaltung und auch am fachweichen Anliegen ist, einen Beitrag, relevanten Beitrag zu dieser höchst aktuellen zivilgesellschaftlichen Herausforderung der Flüchtlingsproblematik zu leisten. Gleichzeitig, wir stehen noch am Anfang, mir ist völlig bewusst, dass der Implementation Dip, wie man so schön sagt, der Prozess, also der Projekteinführung noch kommen wird. Ich glaube, die wesentlichen Herausforderungen stehen noch vor uns, gerade wenn es dann an die Umsetzung geht und ich hoffe einfach, dass wir auch die im Sinne der Reflexion gut aufgreifen können, um daraus zu lernen, mit den Studierenden und mit den Partnern. Und wir werden dann vielleicht bei der nächsten Tagung oder bei nächster Gelegenheit berichten, wie alles sich weiterentwickelt hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Also es wird unterstützt von zwei Professoren, mit einer Professorin, mit dem Frau Professor Friebeitzhäuser mache ich auch das andere Seminar zusammen, ganz bewusst, so als Team-Teaching. Und das mache ich auch mit einer anderen Kollegin zusammen, also wir sind sozusagen zu zweit in dem Seminar. Und Katharina Frank ist noch dabei als Hilfskraft, also ich habe das entwickelt, ehrlich gesagt, oder habe das sozusagen initiiert, aber wir sind ein Team, also ich spreche von mir, weil wir es jetzt gemeinsam umsetzen. Also wir sind zu dritt in dem Fall.
Meine Frage bezieht sich auch auf die Zahlen. Wie viele Studierende nehmen denn da daran teil?
Das ist eine spannende Frage, weil in dem einen, gerade im Vergleich, ja. Das eine Seminar in den Methodenausbildungen sind 48 und es ist aus meiner Sicht zu viel. Ja, da bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht und hier sind es 25, glaube ich. Und das ist eine ganz gute Größe.
Ja, vielen Dank für den tatsächlich sehr interessanten Einblick, der Ihnen zum Kenzungsstein. Wir haben eigentlich die Graus ins Gesicht gehalten, wir sehen, wie groß der Aufwand ist, um dann tatsächlich sowas zu produzieren. Jetzt aber schon zwei, drei Parameter abgefragt. Mich würde zwei Sachen sehr interessieren. Erstens, wie betreuen Sie die Studierenden? Also wie erfolgt die Kommunikation des Fragings? Wie bereiten Sie die Texte auch danach? Weil es ja sehr aufwendig ist. Und dann zweitens, Sie haben vom Portfolio gesprochen. Wie bewerten Sie das Ganze dann zum Schluss und haben vor, das zu bewerten?
Wir machen die Begleitung da, also in den Seminaren und die Studierenden bekommen jedes Mal einen Reflexionsauftrag. Wenn sie jetzt von Sitzung zu Sitzung und wenn sie ins Feld gehen, den stellen sie auf unsere Lernplattform hoch und wir gucken die auch zum Teil an, was die hochgestellt haben. Gerade wenn die solche Mindmaps machen zu theoretischen Bezügen und wir sollten jetzt einen Interviewleitfaden entwickeln für ihre nächste Feldphase, das gucken wir uns vorher an, sodass wir im Seminar, wo ja die Sitzungen relativ kurz sind, das gut mit denen besprechen kann und reflektieren kann. Die Begleitung findet tatsächlich über diese Reflexionssitzung statt und dadurch, dass wir Ansprechpersonen sind zwischendrin, wenn es Schwierigkeiten gibt, so wie in dem einen Fall, wo ich dann mit bei dem Gespräch mit dabei war und auch mit der Gruppe nochmal separat gesprochen habe. Das Lernportfolio wird nicht bewertet, Es wird bewertet. Es gibt am Ende eine Modulabschlussmöglichkeit, eine Modulabschlussprüfung zu leisten in Form von einer Hausarbeit, die dann eben eigentlich eine Auswertung des Lernportfolios sein wird. Also Studierenden haben ja auch mehr Aufwand durch so ein Seminar, muss man sagen. Und das versuchen wir ein Stück weit zu kompensieren, dass wir sagen, wenn Sie jetzt kontinuierlich Ihr Lernportfolio führen, dann haben Sie da das drin, was Sie, wenn Sie das auswerten, was Sie sowieso tun werden für die Entwicklung der Projektidee, mit den theoretischen Bezügen, die da sowieso drin stecken, in der Hausarbeit schnell in eine Form von einer Hausarbeit fassen können. Und die wird dann tatsächlich bewertet als wissenschaftliche Arbeit.
Vielen Dank. Mich interessiert insbesondere diese Verknüpfung, die so auf verschiedenen Ebenen hier zu sein scheint. An der Stelle, wie Sie vorhin erzählt haben, dass im Prinzip diese Schule dann selbst als Selbstförderung, das scheint ein ganz interessanter Doppeldecker in gewisser Weise zu sein. Hatten
Sie
da dieses
Netzwerk,
dann habe ich
Engagement geholt, oder wie kam es zu dieser Gruppe, diese Schule, wenn Sie sich schon mal selbst verwirklichen? Jetzt muss ich mich mal outen. Ja, also, was heißt mit dem, also, dieses Netzwerk lerne ich Engagement auf Schulebene, das war sozusagen mein vorheriger Job, das aufzubauen. Insofern bin ich hier in Personalunion und habe da natürlich auch ein Praxishandbuch Service Learning an Schulen rausgegeben und das wird von den Schülern, von den Studierenden benutzt. Und das findet an zwei Schulen statt. An der Hans-Reuter Schule gibt es auch diesen Doppeleffekt. Finde ich auch ganz toll, dass sie einfach in ihrem Studium die Chance haben, so eine Form von Projektunterricht mal zu erproben, weil sie das dann später, glaube ich, leichter auch als Lehrerinnen und Lehrer umsetzen können, wenn sie es einfach selber durchgespielt haben.
Erstmal danke für den Vortrag, der echt super spannend ist. Das Projekt würde ich auch gerne machen. Auf jeden Fall. Ich habe trotzdem zwei Fragen. Die eine ist, wie kriegst du das hin mit dem wahnsinnigen Theorie-Input? Also quasi einmal durch die Forschungsmethoden hoch und runter und dann noch Praxisprojekte, die du natürlich auch einen gewissen Anschub umsetzt. Und zweitens, ihr habt sehr heterogene Partner. Das führt zu sehr heterogenen Projekten. Das führt meiner Erfahrung nach zu einem Phänomen, was man hat, wenn man das in die Projekte geht, dass eigentlich jedes Projekt nur noch für sich an seinem Projekt Interesse hat und dieser Austausch unheimlich schwierig ist, die Aufmerksamkeit auf verschiedene Projekte, dann ist es einfach sehr schwierig aufzubauen. Letzte Frage ist, wie sichert ihr den Nutzen für die Organisation? Weil das hört sich an, da arbeitet die Organisation sehr unter Strom gerade stehen, dieser Ansatz, ja, die Fragen, was braucht denn überhaupt, kostet Zeit. Und Zeit ist unserer Erfahrung nach das schwierigste Phänomen bei Non-Profits. Und wir haben mal eine Erhebung gemacht, was bringt euch das? Und der größte Mehrwert war eigentlich, ja, wir wollen Renommee darüber mit der Uni zu arbeiten. Wir haben uns ein bisschen von unseren Idealen verabschiedet, quasi, nämlich, dass wir quasi wirklich gute Projekte machen, die denen helfen, sondern es war wirklich für sie eher nochmal ein Blick von außen und ein Partnerschaft.
Also hilf mir nochmal, dann deine Fragen zu rekapitulieren. Also die erste war, wie wir den theoretischen Input organisieren. Wie gesagt, es gab einen Text zu Service Learning, der Pflichtlektüre war zum theoretischen Hintergründen und empirischen, also zur Wirkungsforschung. Dann gab es einen Text zum Thema Fremdheit, weil wir das also als Leitthema durchziehen. Wobei wir das sehr induktiv angegangen sind, haben sie erstmal selber überlegt, was bedeutet eigentlich für mich Fremdheit. Das wird sich so durchs Seminar ziehen, weil wir immer mal wieder Inputs geben. Wir hatten einen Gastvortrag von Merle Becker, die hier sitzt, zum Thema eigentlich Postkolonialismus und auch so Bilder von Fremden. Und ansonsten haben die Studierenden sich auf, also wir haben gesagt, sie müssen sich in den Gruppen aufteilen. Es gibt welche, die verstärkt vor Ort sind und es gibt in den Vierer-, Fünfer-Gruppen welche, die je nach Phase verstärkt die Texte lesen. Und das klappt ziemlich gut. Also sie haben quasi den Arbeitsauftrag von Sitzung zu Sitzung, sich einen Text auszuwählen, der aus dem Bedarf heraus entsteht und den für die nächste Sitzung aufzubereiten. Und wir geben in jeder Sitzung eine Möglichkeit des Austauschs innerhalb der Gruppen, wo die anhand des Reflexionskreislaufs von Kolb sagen sollen, das sind unsere aktuellen Felderfahrung, das ist das, was wir uns dazu überlegt haben. Und dann kommt der theoretische Input, was habt ihr rausgefunden? Und dass die das sozusagen so zusammenbringen und dann überlegen, was bedeutet das jetzt für unsere Projektplanung. Da gibt es in jeder Sitzung einfach Zeit dafür. Das heißt, die Lektüre der Texte findet als Arbeitsauftrag statt und die Reflexion dazu und das Zusammenbringen von Theorie und Praxis quasi findet dann in den Sitzungen statt. bisher, glaube ich, ist es gut gelungen. Also ich finde es erstaunlich, wenn die dann präsentieren, was die sich für Gedanken gemacht haben dazu. Mal sehen. Das ist so, meine große Sorge war auch immer, die Theorie kommt zu kurz und ich achte da sehr drauf. Weil ich weiß, wie schwer das ist, dass man in dieser ganzen Organisationsarbeit, dass das nicht runtergeht. Und die dritte Frage war die Heterogenität der Partner. Achso, die Heterogenität, gut, nutzt denen das was?
Oder nicht mehr Arbeit?
Also aktuell, ich bin erstaunt, wie, also manche Studierendengruppen waren schon öfter im Feld, sag ich jetzt auch nochmal so, als sie mussten. Also die sind, glaube ich, im Moment noch sehr offen, aber das ist natürlich, das wird sich noch zeigen, weil die Umsetzung der Projekte, also ich glaube, was schon geholfen hat, ist, dass sie ihre eigenen Bedarfe formulieren durften und sagen durften, das ist das, wo wir Unterstützung brauchen. Und sie schon merken, dass die Studierenden genau dazu auch recherchieren und genau dazu jetzt auch einen Beitrag leisten möchten, ja, in Absprache. Aber die Umsetzung der Projekte findet ja erst im Sommersemester statt, das heißt, dann können wir dann mehr sagen. Es kann natürlich auch sein, dass da irgendwie ein Projekt ist, wo der Partner am Ende sagt, na, das haben wir uns aber sicher, wird es wahrscheinlich wird so sein. Also frag mich nochmal in einem halben, dreiviertel Jahr. Ich finde, man braucht eine gewisse Flexibilität in der Planung, was Blocktage und so weiter angeht. Wir haben gesagt, wir müssen starten mit 2 Blocktagen, um so einen Einstieg zu kriegen in die Gruppe. Was ja auch ist, also von wegen Betreuung, was ich extrem wichtig finde, ist in der Gruppe, also das ist immer so leicht dahergesagt, aber eine positive Lernatmosphäre entsteht. Also dass wir eine Gruppenzusammengehörigkeit, das Gefühl auch in dieser Gruppe haben, was jetzt schon viel stärker ist als in allen anderen Seminaren, die ich jemals gemacht habe. Weil alle irgendwie doch an so einer Thematik arbeiten, die alle umtreibt und weil alle in diese Situation geschmissen werden, dass sie vor Ort was raus und so weiter. Also es ist einfach eine besondere Konstellation und ich finde, um dieses Zusammengehör oder um diese Lernatmosphäre herzustellen, braucht man erstmal Zeit. Und deswegen fand ich es extrem wichtig, mit 2 Blocktagen zu starten, um auch da genügend Austausch zu ermöglichen, um das herzustellen. Also Ihre Frage, wir haben es dann 14-tägig im Moment, dass die Feldphase, dann, wenn die Feldphase stattfindet und die Recherchephase keine Seminarsitzung ist und dann wieder 1-2 Reflexionssitzungen und dann wieder eine Feldphase, so haben wir es immer im Wechsel. Und der Mehraufwand der Betreuung finde ich im Moment, also ich habe jetzt noch nicht, bei mir klingelt nicht das Telefon heiß von den Partnern, die sagen, die Studierenden kommen nicht zum vereinbarten Zeitpunkt oder so, das waren so Sorgen von mir, wie zuverlässig sind die, aber ich muss sagen, die sind schon, also es sind, gut, wir haben die auch die Studierenden mussten sich bewerben, um an dem Seminar teilzunehmen. Und haben sich ganz normal angemeldet, aber sie haben es stand einfach in LSF, so heißt unser Managementsystem, stand einfach drin, eine zusätzliche Bewerbung per E-Mail ist erwünscht, mehr nicht. Ich kann das ja nicht als Bedingung machen. Ich muss auch alle, die in LSF angemeldet sind, erstmal reinlassen. Aber allein dieser Zusatz hat dazu geführt, dass die E-Mails geschrieben haben und eine Art kleines Motivationsschreiben. Und es war dann gar nicht so, dass so viel mehr andere noch mit dazu kamen. Insofern ist das auch eine sehr motivierte Gruppe, muss man sagen. Also die gar nicht so im Moment noch nicht so viel Betreuungsaufwand benötigen. Oder was würdest du sagen? Mal sehen, wie sich es weiterentwickelt. Wie gesagt, ich will da jetzt nicht zu früh irgendwie zu euphorisch sein, aber ich sage einfach, was Stand der Dinge ist im Moment.
Ich glaube, da müssen wir aber leider auch weitermachen.
Ja, natürlich.
Ich danke sehr auf die Runde. Vielen Dank noch. Ja.